Hannibal ließ das schmutzige Zugfenster herunter und schaute, wie sich der Zug durch hohe, nachgewachsene Linden- und Kiefernbestände auf beiden Seiten der Gleise wand. Plötzlich sah er in gut einem Kilometer Entfernung die Türme von Burg Lecter vorbeiziehen. 3 Kilometer weiter hielt der Zug unter lautem Quietschen und Schnaufen an der Auffüllstation Dubrunst an. Einige Soldaten und ein paar Arbeiter stiegen aus, um auf das Gleisbett zu urinieren. Auf ein scharfes Wort des Schaffners hin kehrten sie den Personenwaggons dabei wenigstens den Rücken zu. Hannibal hatte sich seinen Rucksack umgeschnallt und war mit ihnen ausgestiegen. Als der Schaffner wieder in den Zug kletterte, verdrückte sich Hannibal in den Wald. Er wartete unter den Bäumen, bis sich die Dampflokomotive schwer schnaufend wieder in Bewegung setzte. Dann war er allein in der Stille des Waldes. Etwas mehr als 1 Kilometer von der Burg entfernt, querte eine neu gebaute sowjetische Hochspannungsleitung die Bahnstrecke. Bulldozer hatten dafür eine Schneise durch den Wald geschlagen. Wenn sie weiter in dieser Richtung durch den Wald verlief, musste sie relativ nah am Jagdhaus vorbeiführen. Die Treppe stürzt auf Topfgucker, die Deckenbalken kommen herunter. Möglicherweise existierte das Jagdhaus gar nicht mehr. Wenn es allerdings noch stand und sich noch irgendwelche Gegenstände von Wert darin befanden, dann nur deshalb, weil sie unter Trümmern verschüttet waren, die für Plünderer zu schwer waren, um sie fortzubewegen. Um also tun zu können, wozu die Plünderer nicht in der Lage waren, brauchte er Unterstützung. Deshalb musste er zuerst zur Burg. Unmittelbar vor Einbruch der Dunkelheit schlich Hannibal durch den Wald vorsichtig auf Burg Lecter zu. Seine Gefühle blieben seltsam neutral, als er sein altes Zuhause betrachtete. Es hatte nichts Heilsames, das Haus seiner Kindheit zu sehen, aber es hilft einem zu ermessen, ob man gebrochen ist, vorausgesetzt, man will es überhaupt wissen. Unter den Bäumen hinter dem Stall konnte er das Klappern von Besteck aus dem Speisesaal hören und den Gesang der Waisenkinder, als sie die Internationale anstimmten. Im Wald hinter ihm kläffte ein Fuchs. Inzwischen war es vollkommen dunkel. Wolkenfetzen trieben am Mond vorbei und ihre Schatten kletterten über die Zinnen, glitten über das Dach. Hannibal wartete noch eine halbe Stunde. Dann huschte er im Schutz eines Wolkenschattens über das offene Gelände auf den Stall zu. Er konnte das große Zugpferd im Dunkeln leise schnarchen hören. Als Hannibal den Stall betrat, wurde César sofort wach und schnaubte, und seine Ohren drehten sich nach hinten, um zu lauschen. Hannibal blies ihm in die Nüstern und rieb seinen Hals. »Aufwachen, César«, flüsterte er dem alten Zugpferd zu. Césars Ohr zuckte über Hannibals Gesicht. Er musste sich den Finger unter die Nase halten, um ein Niesen zu unterdrücken. Hannibal beschirmte das Licht seiner Taschenlampe mit der Hand und untersuchte das Pferd. César war ordentlich gebürstet und seine Hufe machten einen guten Eindruck. Der Hengst musste jetzt 13 Jahre alt sein, denn er war auf die Welt gekommen, als Hannibal 5 war. »Du hast höchstens 100 Kilo zugenommen«, sagte Hannibal. Das Pferd versetzte ihm einen freundlichen Stups mit der Nase und er konnte gerade noch das Gleichgewicht halten, um nicht gegen die Seite der Box zu fallen. Er legte César Zaumzeug, Kumet und Zuggeschirr an und zog die Zugriemen fest. Als er ihm einen Futterbeutel mit Hafer ans Geschirr hängte, wendete das Pferd den Kopf, um sofort an den Hafersack zu kommen. Hannibal ging in den Schuppen und holte eine Rolle Seil, Werkzeug und eine Laterne heraus. Nirgendwo in der Burg brannte Licht. Hannibal führte das Pferd vom knirschenden Kies auf weicheren Untergrund und machte sich mit ihm auf den Weg zum Wald und zu den Hörnern des Monds. Aus der Burg ertönte kein Alarm. Doch Feldwebel Zwenker, der oben auf dem Westturm Wache hielt, griff nach dem Hörer des Funkgeräts, das er die 200 Stufen hinaufgeschleppt hatte. Nachdem sie sich 3 Stunden durch brusthohes Unterholz gekämpft hatten, erreichten sie den Rand der Lichtung. Das Jagdhaus stand noch, so viel war sicher. Es erschien ihm nicht kleiner als in seiner Erinnerung. Bevor er die Lichtung betrat, blieb Hannibal stehen und schaute. Das Jagdhaus war halb niedergebrannt, ein Teil des Dachs eingestürzt. Sein vollständiger Einsturz wurde durch die Steinmauern verhindert. Auf der Lichtung wuchsen Unkraut und mannshohe Büsche. Der ausgebrannte Panzer vor dem Jagdhaus war von Pflanzen überwuchert. Von seinem Geschütz hing eine blühende Ranke und das Heck des Sturzkampfbombers ragte aus dem hohen Gras wie ein Segel. Keinerlei Trampelpfade durchzogen das Gras. Die Bohnenstangen im Gemüsegarten ragten über das wuchernde Unkraut hinaus. Zeit. Es war Zeit. Hannibal verließ den Schutz der Bäume und führte das große Zugpferd im Mondschein über die Lichtung. Er ging zur Pumpe, füllte einen Becher Wasser aus einem Wasserschlauch hinein und pumpte so lange, bis die quietschenden Sauger kaltes Grundwasser an die Oberfläche beförderten. Er probierte das Wasser zuerst selbst, bevor er dem Pferd etwas davon gab. César trank fast einen Eimer voll und fraß zwei Handvoll Hafer aus dem Futterbeutel. Das Quietschen der Pumpe drang tief in den Wald hinein. Ein Kauz pfiff, und César richtete seine Ohren in die Richtung, aus der der Laut kam. Etwa 100 Meter weiter lag Dortlich im Wald auf der Lauer. Als er das Quietschen der Pumpe hörte, machte er sich den Lärm zunutze, um näher an die Lichtung heranzuschleichen. Wenn er sich durch den hohen Farn schob, entstand nur ein kaum hörbares Rascheln, aber unter seinen Sohlen kam immer wieder ein lautes Knacken hervor, wenn er auf dem weichen Waldboden auf einen trockenen Zweig trat. Als sich wieder Stille über die Lichtung legte, blieb er abrupt stehen. Fröstelnd stellte Dortlich seinen Kragen hoch. Er setzte sich zwischen die Fahne und wartete. Hannibal blickte auf das Jagdhaus und das Jagdhaus blickte zurück. Sämtliche Fensterscheiben waren zersprungen. Die dunklen Öffnungen starrten ihn an wie die leeren Augenhöhlen des Gibbonschädels. Mit den durch den Einsturz veränderten Schrägen und Winkeln und mit der durch das hohe Gestrüpp ringsum verringerten Höhe wurde das Jagdhaus seiner Kindheit zu den dunklen Schuppen seiner Träume. Und jetzt ging er durch den unkrautüberwucherten Gemüsegarten darauf zu. Da lag seine Mutter, ihr Kleid in Flammen. Später im Schnee legte er den Kopf auf ihre Brust und ihr Busen war steif gefroren. Hier war Bernd und dort Herr Jakob, sein Hirn auf dem Schnee festgefroren. Sein Vater lag mit dem Gesicht nach unten an der Eingangstreppe, tot infolge seiner eigenen Entscheidung. Auf dem Boden war nichts mehr. Die Eingangstür des Jagdhauses war zerborsten und hing nur noch in einer Angel. Er stieg die Stufen hinauf und schob die Tür in das Dunkel hinein. Drinnen huschte etwas Kleines davon und suchte raschelnd Deckung. Hannibal hielt die Laterne seitlich von sich gestreckt und betrat das Haus. Zum Teil verkohlt lag das Erdgeschoss halb offen unter dem nächtlichen Himmel. Die Stufen direkt unterhalb der Galerie waren zerbrochen und kreuz und quer von herabgestürzten Deckenbalken übersät. Der Tisch in der Mitte des großen Aufenthaltsraumes im Erdgeschoss war zerquetscht. Der Raum gebot Hannibal Schweigen. Wie zum Trotz machte er einen Heidenlärm mit seinem Stemmeisen, als er die Platte des großen Herds abräumte, um die Laterne darauf abzustellen. Die Herdklappen waren offen und die Roste dahinter fehlten, vermutlich zusammen mit den Töpfen und Pfannen gestohlen, um sie über einem Lagerfeuer zum Kochen zu verwenden. Im Schein der Laterne räumte Hannibal so viel losen Schutt von der Treppe weg, wie er mit bloßen Händen konnte. Der Rest lag unter den mächtigen Dachbalken, ein verkohlter Haufen mit riesigen Mikado-Stäben. Während er arbeitete, kroch die Morgendämmerung in die leeren Fenster, und der rote Schein der aufgehenden Sonne fing sich in den Augen eines versenkten Tierkopfs an der Wand. Hannibal betrachtete den Haufen Balken mehrere Minuten lang, bevor er das Seil doppelt nahm, es um einen Balken in der Mitte des Haufens schlang und damit rückwärts durch die Tür nach draußen ging. Er weckte César, der abwechselnd vor sich hingedöst und Gras gerupft hatte. Um seine Glieder zu lockern, führte er das schwere Zugpferd mehrere Minuten im Kreis herum. Im Licht des anbrechenden Tages war zu sehen, dass im Glashaus der Stuckerkanzel bereits eine Schlingpflanze mit großen Blättern und neuen Ranken ihr frühes Tagewerk begonnen hatte. Der Pilot saß immer noch mit dem Richtschützen in der Kanzel, und die Schlingpflanze, deren Ranken sich zwischen seinen Rippen hindurch und durch seinen Kopf wandten, war um ihn herum und durch ihn hindurch gewachsen. Hannibal befestigte das Seil an den Zugriemen des Geschirrs und führte das große Zugpferd so weit vom Jagdhaus fort, bis seine breite Brust den ersten Widerstand spürte. Er schnalzte mit der Zunge in Césars Ohr, ein Laut aus seiner Kindheit. Das Pferd stemmte sich gegen den Widerstand, seine Muskeln traten hervor und es bewegte sich vorwärts. Aus dem Innern des Jagdhauses ertönte ein knackendes Knirschen, gefolgt von einem dumpfen Schlag. Ruß und Asche stoben aus dem Fenster und wehten wie fliehende Dunkelheit in den Wald davon. Ohne César loszubinden, machte sich Hannibal daran, mit Brechstange und Schaufel den Trümmerhaufen abzutragen und zerbrochene Möbelteile, halbverbrannte Polster und eine Warmhaltekiste aus Kork beiseite zu räumen. Schließlich zog er einen angesenkten Wildschweinkopf auf einer hölzernen Ziertafel aus dem Trümmerhaufen. Der Wildschweinkopf schepperte, als er ihn schüttelte. Er stellte die ausgestopfte Jagdtrophäe so auf den Herd, dass der Rüssel zur Decke zeigte, und machte sich wieder an die Arbeit. Als er Mischas Badewanne sah, das Ende der Kupferwanne mit dem verschnörkelten Griff, hielt er inne und richtete sich auf. Einen Augenblick lang verschwamm alles vor seinen Augen, und er musste sich am Herdrand festhalten, um nicht zu stürzen. Hannibal drückte die Stirn an das kalte Eisen. Als er sich wieder gefangen hatte, ging er nach draußen und kehrte mit einem Arm voll blühender Ranken zurück. Ohne in die Wanne zu schauen, breitete er die verschlungenen Blütengirlanden über sie und stellte sie auf den Herd. Doch er hielt es nicht aus, sie dort stehen zu sehen. Deshalb trug er sie nach draußen und stellte sie auf den Panzer. Wegen des Lärms, den Hannibal beim Schaufeln und Wegräumen der Dachbalken machte, war es für Dortlich sehr einfach, sich dem Haus unbemerkt zu nähern. Hannibals Schaufel traf auf eine knöcherne Hand, und dann legte sie Topfguckers Schädel frei. Das Totenkopfgrinsen verkündete gute Nachrichten. Das Blitzen seiner Goldzähne bedeutete, dass Plünderer nicht so weit vorgedrungen waren. Dann fand Hannibal Topfguckers Lederbeutel, der immer noch von Armknochen in einem Jackenärmel umklammert war. Hannibal zog den Beutel hervor und trug ihn zum Herd. Sein Inhalt fiel scheppernd auf die Herdplatte, als er ihn auf den Kopf stellte. Kragenspiegel für verschiedene Militäruniformen, litauische Polizeiabzeichen, SS-Doppelblitze, Waffen-SS-Mützenabzeichen mit Totenkopf und gekreuzten Knochen, litauische Polizeiadler aus Aluminium, Heilsarmee-Kragenspiegel und zum Schluss 6 Hundemarken aus rostfreiem Stahl. Die oberste war die von Dortlich. César nahm 2 Sorten von Gegenständen in den Händen von Menschen wahr. Zur ersten gehörten Äpfel und Futterbeutel, zur zweiten Stöcke und Peitschen. Es war unmöglich, sich ihm mit einem Stock in der Hand zu nähern. Zurückzuführen war das darauf, dass er als junges Fohlen einmal vom tobenden Koch aus dem Gemüsegarten der Burg vertrieben worden war. Hätte Dortlich keinen bleibeschwerten Schlagstock in der Hand gehabt, als er unter den Bäumen hervorkam, hätte ihn César möglicherweise ignoriert. Aber so schnaubte das Pferd und trottete, das Seil die Stufen der Eingangstreppe hinunterziehend, ein paar Schritte von dem Mann fort, bevor sich zu ihm umdrehte. Dortlich zog sich wieder unter die Bäume zurück und verschwand im Wald. Er holte seine Pistole heraus und schob ein Magazin in die Kammer. In einer Hand den Knüppel, in der anderen die Pistole, machte er 2 Schritte auf ein Fenster an der Seite des Jagdhauses zu, als wie aus heiterem Himmel eine Schaufel mit solcher Wucht gegen seine Wirbelsäule krachte, dass schlagartig alles Gefühl aus den Beinen wich. Aus seiner Pistole löste sich ein Schuss, der schmutzspritzend in den Boden fuhr. Seine Beine knickten unter ihm ein und gleichzeitig traf das Schaufelblatt mit einem metallischen Ton seinen Hinterkopf und er spürte noch einen Moment lang taunasse Grashalme an seinem Gesicht, bevor sich tiefe Dunkelheit über ihn breitete.